Aber dann irgendwann kommt halt der Moment, wo man sich entscheiden muss, welche Richtung man einschlagen will.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Conny, hoher Besuch heute hier im Weinviertel bei uns.
Königlicher. Ja, wir sind in Niederschleinz im Weinviertel bei dem Weingut Hummel. Ein Familienbetrieb, der seit vierter Generation für grünen Veltliner Vielfalt und Leidenschaft steht. Und mittendrin sitzt da jetzt für uns die Laura Hummel, die frisch gekrönte österreichische Weinkönigin. Sie hat das Amt von der Hanna Wetschka übernommen, die wir ja auch schon mal aufgenommen haben beim Podcast, und trägt nun die Krone für unser Land. Eine Rolle zwischen Tradition, Botschafterin und Zukunftsgestalterin. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, hallo. Danke für die Einladung.
Eure Hoheit. Wann hat sich das erstens einmal entschieden, dass du Winzerin sein möchtest? Gibt es Geschwister oder war das immer klar, dass du das magst?
Also natürlich, man wächst am Betrieb auf und ist da immer mitten im Geschehen und voll dabei und hilft auch schon ein bisschen mit, wenn man jünger ist. Ist zwar nicht immer die Lieblingsbeschäftigung, aber man hat natürlich, wenn man jünger ist, andere Gedanken oder andere Prioritäten, sagen wir so. Aber dann irgendwann kommt halt der Moment, wo man sich entscheiden muss, welche Richtung man einschlagen will. Und vor allem halt bei der Ausbildung mit 15 muss man sich entscheiden, wo will man hin. Und ich habe Kloster Neuburg angeschaut, die Weinbauschule. Und andere Optionen hat es gar nicht so wirklich gegeben, weil ich gar nicht gewusst hätte, wo ich sonst hinwollen würde. Und auch weil mit Matura habe ich mir gedacht, da kann ja nichts passieren, wenn ich noch doch eine andere Richtung einschlagen will, auch kein Problem. Ich meine, heutzutage kann man ja sowieso immer noch Matura nachmachen und dann auch was anderes machen, aber das war auch so ein Gedanke, dass ich halt die fünfjährige Kloster Neuburg-Schule mache. Und in der Zeit noch hat sich dann eigentlich das entwickelt, dass ich das daheim mit Wein machen will, mit Wein weitermachen will, habe ich noch die Verbindung aufgebaut dazu.
Wann bist du daheim eingestiegen?
Eigentlich einmal gleich nach der Schule, 2019, nach der Matura, bin ich mal fix eingestiegen. Dann ein bisschen an der Furt gewesen, ein bisschen andere Erfahrungen gesammelt, aber eigentlich immer dabei seit dem Zeitpunkt.
Fort hast du in Österreich irgendwo oder im Ausland oder wo?
Ich war also gleich danach einmal daheim, weil da Corona war. Ich war aber, finde ich, ganz gut, weil da habe ich mal gesehen, wie es daheim rennt, so 100% zu Hause. Man hat eh nichts gekannt, da war einmal. Ja, habe ich mal alles mitgekriegt. Und dann bei Wein und Co. habe ich ein bisschen gearbeitet. Ja, cool. Zu Weihnachten gerne 40 Stunden, weil da habe ich immer Weihnachtsgeschäft. Ja. Ja, aber sonst 20 Stunden, also Teilzeit, war sehr coole Erfahrungen. Habe mir auch viel Weine verkosten können, einen Einblick gekriegt, auch einen anderen Einblick. Und dann die Sommelier-Ausbildung habe ich gemacht, Österreich-Sommelier. Und dann war ich in Kalifornien nur auf Praktikum.
Cool.
Genau, also in Sonoma County.
Ja. Warst du schon mal in Kalifornien?
Nein, ich war.
Auf diesem Kontinent noch nicht.
Auf dem Kontinent war ich schon, ich war in New York, aber okay. Da gibt es eher weniger Weingärten.
Ja, du könntest wahrscheinlich in Weingärten nicht, aber
Weine gibt es.
Weine, ja. Teure Weine kosten wahrscheinlich.
Das schon, aber das habe ich nicht gemacht.
Beim nächsten Mal dann.
Beim nächsten Mal. Und dann die Entscheidung, die Krone aufzusetzen. Wie ist da denn gekommen?
Es war bei mir nicht so, dass ich schon als kleines Kind gesagt habe, ich will das unbedingt mal machen. Eigentlich eher kurzfristiger. Ich habe das natürlich bei meinen Vorgängerinnen, die ich ja auch sehr gut kenne, gesehen, wie cool das ist und dass man da viel unterwegs ist und voll viel erlebt und eure Leute kennenlernt, dass es eine große Chance ist eigentlich für einen selbst. Und habe mir gedacht, das ist die perfekte Chance und raus aus der Komfortzone ist auch was ganz anderes. Mhm. So von einem auf anderen Tag auf der Bühne zum Stehen und vor so vielen Leuten zum Reden. Ja, habe mir gedacht, das kann nur positiv für mich und fürs Leben sein. Und darum habe ich mich dann dazu entschieden und habe mich beworben und war dann auch sehr froh, dass ich gewählt worden bin.
Und jetzt alles ganz anders wahrscheinlich wie das Leben davor, oder?
Es ist schon, also man bricht irgendwie aus der Bubble daheim aus und ich bin so viel unterwegs, also es ist wirklich sehr, sehr cool. Aber jetzt freut man sich immer, wenn man mal wieder so ein paar Tage daheim ist, so sind wir wieder schön. Oder ja, sicher, jetzt ist halt daheim, die Eltern machen, also die schaffen das eh nicht mehr. Deswegen das war der Gedanke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die sind noch voll fit und sicher ist es angenehmer, wenn wir mehr Leute haben, es ist nicht so viel Stress, aber es geht so. Und sie haben gesagt, wenn du es willst, dann mach das. Und ja.
Das sind 2 Jahre, ne?
Genau. Ja.
Ich habe in der Verwandtschaft Hoheiten, oder eine Hoheit gehabt, die Anna, die Reichert Anna.
Das ist unsere dritte Hoheit.
Das, ja, genau, richtig. Und da habe ich natürlich aufgrund dessen, dass man die Verwandtschaft halt auch verfolgt, in den sozialen Medien habe ich gemerkt, wie sehr viel die unterwegs sind. Und wir haben ja mit den beiden auch schon einen Podcast aufgenommen und da haben sie ja gegenseitig die Schwestern unterstützt. Und jetzt ist ja die Lisa auch sehr viel online unterwegs. Es fällt dann schon zu Hause praktisch die Arbeitskraft, unter Anführungszeichen. Also du, wie du richtig gesagt hast, das geht jetzt da gut, weil die Eltern fit sind, aber man gibt da schon sehr viel auf.
Für die Zeit, ja, auf jeden Fall. Da widmet man sich schon sehr eben dem österreichischen Wein und sicher, es ist für den österreichischen Wein, aber man merkt da, wie man sich selbst weiterentwickelt und einfach eben diese Kontakte, die kann dann keiner mehr nehmen, die was man da knüpft in der Zeit.
Das heißt, du kriegst eine Liste, also Termine, dann und dann und dann darfst du dort und da sein. Und,
ja, es ist genau beim Weimarverband, rennt es eigentlich mit den Anfragen, machen wir, kriege ich direkte Anfragen, wird das immer abgesprochen halt. Und ja, genau, und dann fahre ich dort und da überall hin.
Mit Chauffeur, machen wir es so.
Also unterschiedlich manchmal, wenn es geht, dann die Eltern machen wir auch dabei. Kommt immer drauf an, aber in einer stressigeren Zeit oft auch selber. Ja, das ist ganz unterschiedlich.
Wie teilt sich die Arbeit im Betrieb bei euch auf?
Also ist natürlich nicht so eine strikte Aufteilung, das ist ein bisschen alles verschwommen. Ja. Aber man kann auf jeden Fall sagen, der Papa ist hauptsächlich für den Keller zuständig und auch für so Weingarten, also Traktorarbeiten vor allem auch. Wenn es bei mir die Zeit zulässt, bin ich da auch mit dem Keller dabei. Also es ist schon eher vom Papa und von mir der Fokus, so, was den Weinmachen anbelangt. Und Papa fährt auch nach Bayern liefern. Das ist sein Ding, das hat er sich in den jungen Jahren aufgebaut. Da fährt er alle 2 bis 3 Wochen.
Wirklich? Super.
Genau, ja. Und das ist schon wieder so eine zweite Heimat. Ja.
Die sind uns ja sehr ähnlich.
Die sind die besseren Deutschen. Ja. Sag ich immer.
Die sind sehr gemütlich, ja. Ja, Mama ist sehr, also Verkauf, Verkostungen, Büro, Versand, natürlich auch so Köchin, unter Anführungszeichen. Also sie bekocht uns immer sehr gut. Das habe ich auch früher mehr gemacht, jetzt gerade leider komme ich halt auch weniger dazu. Ja, dass das einfach alles immer im Laufen ist, das ist eigentlich die Mama. Und ja, ich bin jetzt auch gerade, wo immer halt was braucht wird. Und Social Media vor allem halt auch, also wenn was passiert, Newsletter, Homepage oder eben Instagram, Facebook, dann bin ich sie. Ich darf da meine Kreativität freien Lauf lassen. Mache ich auch sehr gerne.
Ja, gut, ja.
Ja, genau.
Unabhängig von den sozialen Medien, wo du da praktisch aufgrund deines Alters halt einfach die Professionistin bist, was für einen Baukenschlag hat es gegeben, wie du aus Kalifornien zurückgekommen bist und aus der Schule rausgekommen bist? Was hast du im Betrieb verändert, wo du gesagt hast, jetzt mehr der Zeichen setzen?
Also ein Ding, das war noch während der Schulzeit, wo ich gesagt habe, Weißwein im Holzfass ausbauen, so ist unsere Big Flight Reservelinie entstanden. Da haben sie auch gleich gesagt, ja, passt, machen wir. Papas Spruch ist immer, machen wir gleich, weil wer weiß, ob noch was kommt. Ja. Ja, aber haben wir gesagt, so was haben wir noch nicht. Wir haben ja so diese klassischen Weine und so eine andere Stufe, so ein anderes Segment. Ist immer gut, so Abstufung im Sortiment zu haben. Und haben angefangen mit einem grünen Veltliner im Holzfass, im großen Holzfass, das eben schön cremig, nicht zu viel Holz im Vordergrund ist. Und ja, das war auf jeden Fall mal schon während der Schulzeit. Und ich glaube, immer diese Kombination aus jung und alt ist immer gut, weil Junge sprechen Junge an. Und auch Junge sprechen auch Ältere, also denen gefällt es auch, wenn wer nachkommt, halt, das merkt man auch.
Natürlich.
Das ist eine gute Kombi, glaube ich.
Unser erstes Mal im Weinviertel. Erklär uns ein bisschen was, wie ist das Weinbaugebiet rund um Niederschleinz?
Genau, also wir sind westliches Weinviertel, schon also am Fuße des Mannhardtsbergs, Grenze Waldviertel. Wir haben auch das pannonische Klima, sehr gute Böden, also wir haben sehr gesegnet mit unseren Böden, tiefgründige Lössböden, Wir haben zwar manchmal ein bisschen schon mit Trockenheit zu kämpfen, was aber dann, da wir so gute Böden haben, nicht das ganz größte Problem ist, weil, man halt, weil das Wasser halt gut gespeichert werden kann. Und ja, Lössböden hauptsächlich, Löss und Lehm. Einmal im Untergrund ein bisschen Kies, Schotter. Mhm. Genau, und Grenze Waldviertel, kühle Luft, was ja auch sehr positiv für die Weißweine ist, fürs Aroma im Weißwein. Und heuer im Sommer zum Beispiel war es ja auch super, die kühlen Nächte, warme Tage, heiße Tage, auch perfekt für unsere Weißweine.
Das heißt, der Jahrgang 25 ist vielversprechend, oder? Sie ist eh schon alles im Keller.
Genau.
Alles fertig geblubbert oder blubbert noch? Ja,
ja voll, bei uns ist es eigentlich fertig geblubbert. Genau, Jungwein haben wir jetzt auch schon angeführt, auch sehr fruchtig, duftig.
Zufrieden.
Ja, kann man so sagen.
Ich bin ja der visuelle Typ.
Ja.
Ich schiele so zwischen unseren Mikrofonen hindurch. Und da gefällt mir eine Flasche mit einem tollen Etikett. Und da darf ich auffordern, dass wir doch etwas kosten dürfen.
Sehr gerne, ja.
Ich sehe Sterne. Ja.
Genau, ich habe da Lauras Sterne mitgebracht. Also, er heißt eben Laura Sterne, der Wein der Königin. Mhm. Ich habe das anlässlich meiner Amtszeit kreiert, den Wein. Ist jetzt auch, also müssen wir noch schauen, ob das jetzt limitiert ist oder ob es den dann noch weiterhin gibt. So, das haben wir gerade noch am Überlegen, wie wir das machen. Aber es ist eben das erste Mal so gewesen, ist so eine Vorstufe zur Reservelinie. Und die Idee war, dass ich nicht einfach nur Weinköniginnenwein nennen wollte, sondern ein bisschen so einen Namen geben und Laura Sterne. Ich friere sehr gerne Laura Stern. Genau, ja. Schaut. Manche kennen es, manche nicht. Ich habe mir immer gedacht, das kennt man, aber nicht jeder kennt es.
Ich habe leider passen müssen.
Nein, ich habe ein Mädchen. Also und du hast einen Buben, deswegen hast du keinen Laura Stern.
Bei mir war es dann der Paw Patrol. Nein, oder sowas gewesen.
Ja. Nein, das ist ein bisschen so ein Ohrwurm sogar.
Okay, na dann.
Ja, aber ich fange jetzt nicht zum Singen, aber das... Kann ich nicht und verlieren wir dann ein paar Hörer. Das sagen die Siere.
Da schaltet man zur Werbung dumm.
Da stoßen wir.
Prost.
Prost.
So, Prost.
Prost.
Prost. Oh, das klingt sehr schön, gell?
Genau, auf dem Etikett sieht man auch, also drei Sterne hervorgehoben. Das sind die drei Sorten, die drinnen sind. Mhm. Es ist Grüner Veltliner, Weißburgunder und Chardonnay und auch verschiedene Jahrgänge. Also Grüner Veltliner 19 und 21, wo ein kleiner Teil im Holzfass war und Chardonnay und Weißburgunder 23 im Stahltank ausgebaut. Also so ein richtiger Mix, sehr breit gestreut, das Aromaspektrum, würde ich sagen. Man hat ein bisschen dieses cremige, holzige, aber auch die Frische noch dabei.
Ich würde sagen, es ist voll cremig.
Okay. Ja,
es ist... Was wird man essen dazu?
Ich hätte gar nichts dazu essen.
Nein, nichts kannst du nicht essen. Auch ein bisschen Kulinarik. Was würdest du dazu essen?
Also ich finde generell, es ist ein sehr vielseitiger Speisenbegleiter. Aber so, ich glaube, asiatisch würde auch ganz gut passen.
Mhm. Ja, kann man mir vorstellen, ja.
Ich beschreibe kurz die Flasche. Schwarzes Etikett mit ganz vielen herabfallenden Sternen. Und drei goldenen Sternen, also die, was du quasi eben gerade gesagt hast, von den drei Rebsorten. Lauras Sterne, der Wein der Königin. Und auf der Rückseite, ich habe schon wieder die Brüner drauf, der Wein der Königin, in Sorten- und Jahrgangscuvée aus Lauras Sternen, Grüner Veltliner, Weißburgunder, Chardonnay, ein Teil davon im großen Eichenholz, was gereift. Seinen Weg gehen, nur das Beste mitnehmen und die Weggefährten mit Sorgfalt wählen. Dann macht den Stern, denn nach den Sternen greifen und genug Mut ansammeln, um befreit zu sein, wenn man sie zu fassen bekommt. Sehr zum Wohle wünscht Laura. Niederösterreichische Landesweinkönigin 2024 bis 26, österreichische Bundesweinkönigin 25 bis 26. 13% Alkohol.
Mhm, wir werden den Wein in den Shownotes verlinken. Wird es wahrscheinlich nur limitiert geben. Ja?
Dabei gibt es
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mal. Kapselhülle, die liebe Hummel drauf. Mhm. Also Hummel, da steht Hummel und beim U ist eine Hummel.
Ja, das ist mir auch in der Vorrecherche schon aufgefallen, die Hummel. Mhm. Und ich finde sehr philosophisch den Text auf der Hinterseite für dein Alter fast ungewöhnlich, dass du da solche Tugenden da verbaut hast in dem Text. Stammt der von dir? Hast du das so zusammengestellt?
Also mit unserer Firma, die das Etikett designt hat, gemeinsam. Also ich habe ihnen eigentlich erzählt, was ich für Geschichte transportieren möchte, und sie haben mir das dann eigentlich so schön formuliert, vor allem weil ich auch ein bisschen das sagen wollte. Also ich habe der Wein ist entstanden, da war ich schon ein paar Monate im Amt. Da habe ich also schon gesehen, da braucht man Mut, und aber eben, das sind große Chancen, und das haben sie dann eigentlich so verpackt in dem Text.
Und das sind deine drei Lieblingssorten?
Ja, kann man so sagen. Ja. Trinke ich gerne.
Mir gefällt besonders gut diese eine, das ist irgendwie das Credo von 2025 von mir, weil wie du da wieder erwähnt, wieder wertschätzend und nur mit den richtigen Menschen den Weg beschreiten und nicht sehr von anderen die Steine in den Weg schmeißen lassen. Das hat mir gut gefallen. Ist für so eine philosophische Ansicht bist du fast jung, dass du das schon weißt.
Umsonst ist sie nicht unsere Bundesweinkönigin.
Ja, also. Alles richtig ausgewählt. Fast alles.
Welche Rebsorten habt ihr noch neben grünen Veltliner? Also und den dreien, Entschuldige, Weißburgunder und Chardonnay habt ihr?
Genau, Muscatella haben wir noch, Müller-Thurgau für unseren Jungwein als Verschnittpartner, Riesling und Zweigel als einzige Rotweinsorte. Ja, genau.
Und die Hummel hebt ab zum Big Flight. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da im Keller?
Genau, also Big Flight ist eben mitten Jahrgang 2017 entstanden. Für Big Flight großer Flug, große Weine, für unsere Reserveweine. Und die werden, also Grüner Veltliner war der erste in der Linie, noch auch Weißburgunder der zweite. Und die sind für 18 Monate, also die ersten Jahrgänge waren 12 Monate, jetzt der 21er, bei beiden 18 Monate im 500 Liter gebrauchten Eichenholzfass ausgebaut. Und der Zweigel ist auch noch in der Runde, der ist im Barrique-Fass ausgebaut für 4 Jahre.
Wow.
Sehr lange.
Wie kommt es dazu?
Wir haben generell am Anfang überlegt, ob der Rotwein überhaupt bei uns in die Linie so passt, weil wir eben ein Weißweinbetrieb sind. Wir haben den dann einfach, den Roten da mal liegen lassen, reifen lassen, haben gesagt, das entscheiden wir nachher, wann es soweit ist, haben immer wieder verkostet, und am Schluss haben wir gesagt, doch, der passt richtig gut, und durch die lange Zeit, es ist so schön harmonisch geworden, so richtig marmeladig, kirschig. Wir haben gesagt, das passt dazu, es ergänzt die Linie ganz gut.
Cool. Ja. Jetzt unser Land als Königin zu vertreten, ist eine Auszeichnung auf jeden Fall. Aber wie wichtig sind sonstige Auszeichnungen für euch? Nehmt ihr da teil, lasst eure Weine prämieren? Was hat es da bisher gegeben und nach was trachtet ihr da?
Wir machen auf jeden Fall bei Prämierungen mit. Ist immer eine schöne Bestätigung auch für das, was man macht natürlich. Und wir versuchen es dann auch nach außen zu transportieren, also eben über Social Media, Newsletter, auch, dass die Leute wissen, was wir da so für Auszeichnungen haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dafür machen wir es ja dann auch irgendwo, dass das die Leute mitkriegen. Ja, da sind wir schon ganz zufrieden.
Und von den Weinen her, wie sie die jetzt quasi so macht und ausbaut, wird was verändert oder bleibt, also von Jahr zu Jahr, sage ich jetzt einmal, wenn sich da jetzt vom Klima irgendwas ändert, dass man was verändert, oder ist das so, der Wein kommt 4 Jahre, weil das, also zum Beispiel jetzt der Zweigel, das haben wir immer so gemacht, deswegen bleibt es so. Ja.
Also beim vorigen Roten war es sogar zum Beispiel, wenn wir jetzt den Zweigel Big Flat gesagt haben, war es sogar nur ein bisschen länger, aber da haben wir gesagt, das passt eigentlich schon, also da sind wir nicht ganz strikt, da werden wir schon ein bisschen variieren, aber so bei unserer klassischen Linie wissen wir schon, welche Richtung, oder wie man, natürlich versucht jeder Winzer, dass man die Linie jedes Jahr wieder trifft, weil wir ja keine zu großen Unterschiede haben, aber man passt sich da halt natürlich auch an das Wetter, an die Natur, man muss da halt sie mitdrehen, aber will dann halt im Endeffekt immer wieder diese Linie, der Linie treu bleiben.
21, haben wir vorher gehört, war in Radlbrunn Hagel. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr da jetzt entfernt seid. Hat euch das auch getroffen oder war das wirklich nur so eine Zelle, die halt den Ort da...
Das war damals wirklich nur so punktuell, Aber bei uns, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche...
Keine klimatischen Katastrophen.
Ja, leider Gottes sind die Kapriolen sehr schnell und kann das ja durchaus passieren.
Ja, stimmt.
allgemein, der Wein hat ja nicht nur immer Befürworter. Du bist natürlich die Botschafterin für den Wein mitunter auch. Wie siehst du das im Allgemeinen? Wir haben jetzt sehr viele Gespräche auch mit der Hanna und mit verschiedenen jungen Generationen schon gesprochen. Natürlich seid ihr alle weinaffin. Unsere Gesprächspartner sind Winzer. Aber wie siehst du das im Allgemeinen? Was kann man denn an jungen Menschen mitgeben für den Genuss? Was gibt es da Initiativen? Was für Ideen habt ihr vielleicht, dass man sagt, man lernt denen jungen Menschen einmal, dass das Genießen und das Kosten wichtig ist und das nicht nur ein Rauschmittel ist, so wie es ja oft angeprangert wird.
Ich glaube, oft muss man denen, also eben die, was nicht wie wir in der Bubble sind, die jungen Leute, was wenig damit zum Tun haben, ein bisschen auch die Angst nehmen vor dem Thema. Ich glaube oft, wenn man in ein Restaurant ist oder wenn bestehen dann viele junge Leute dann eher vielleicht Aperol Spritz, weil es vielleicht aber auch nicht genau wissen oder sie nicht trauen, einen Wein zu bestehen.
Wie schmeckt er dann? Und dann habe ich Flaschen gekauft und dann...
Und da die Weinsprache ja teilweise vielleicht nicht so einfach zum Verstehen ist. oder einfach, dass man da ein bisschen die Angst nimmt und es einfach kommuniziert, dass es eben einfach, dass es Genuss ist. Und ja, vielleicht über Social Media das auch so auf so gemütlich, easy und ein bisschen lustig auch kommuniziert, dass das bei der Zielgruppe auch ankommt.
Vielleicht. Geschäftsführung aus dem Burgenland, Burgenland Wein, der Christian Zechmeister hat gesagt, eine niederschwellige Einstiegsmöglichkeit ist der Bettnat, der eben bei den Jungen eben solche Sachen machen, den Einstieg ins Weintrinken ermöglicht, weil das halt einfach was Sprudeliges ist und ein bisschen spritziger. Und solche Sachen kann es natürlich auch geben.
Du kommst ja mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten jetzt zusammen. Ist es verstaubt, dass man sagt, es sind schon so Grüppchen, die vielleicht da keinen mehr reinlassen und dass sie deswegen die Jungen nicht reintrauen?
Also natürlich ist die Weinwelt auch schon, also von den Generationen her gibt es halt die alte eingesessene Generation, kann man so sagen, glaube ich. Vielleicht ist es auch mit ein Grund, ja. Vielleicht müssen, ich glaube, alle vielleicht ein bisschen offener sein, was das betrifft. Vielleicht eher, aber wenn man schon von einer älteren Generation spricht, auch die da offener sein, ja.
Offener gegenüber neuen Weinrichtungen vielleicht
auch. Ja, genau. Ja.
Weil einfach nicht immer alles so quasi, was immer gut war, muss nicht immer gut bleiben.
Genau, sondern, das jetzt einfach, dass es so Veränderungen gibt, das auch annehmen.
Wobei ich sagen muss, mir ist aufgefallen, wir waren am Montag bei der Rotweingala und das Publikum zum Vergleich zu der Jahrgangspräsentation Steiermark und Burgenland ist er anders gewesen bei einer Rotweingala. Also das sind schon, ich habe schon das Gefühl gehabt, das ist ein gesetzteres Publikum teilweise, großteils gewesen. Und natürlich auch die Winzer untereinander sind uns ja aufgefallen, wenn wir es so kennen, aber es ist ein anderes Publikum wie bei einer Jahrgangspräsentation. Also ich glaube schon, dass man sich über einen Rotwein zum Beispiel eher erst drüber traut, wenn man glaubt, man hat ein bisschen Ahnung davon.
Das kann schon sein. Also die meisten fangen ja, glaube ich, mit Weißwein oder eben Sprudel an. Und dann, wenn man richtig eher in dem Weintrinken drin ist, vielleicht dann eher zu Rotwein greift. Deswegen kann das schon irgendwie damit zum Tun haben.
Ja, könnte man vorstellen.
Ich glaube, man braucht einfach irgendwie mehr Musik dazu. Das Musik ist so ein Lebenselixier, der auch noch Dinge transportiert. Das ist ja genau dein Job.
Wein und Gesang.
Ja. Und ich glaube, dass man da auch viel musikalisch irgendwie hinbringen könnte.
Ich glaube, es ist, so wie wir es eher schon öfters besprochen haben, es ist die Kombination aus Kulinarik, die Unterhaltung, also das Entertainment und der Genuss, da spielt schon viel zusammen. Ja. Und das machen ja die Winzer sehr richtig. Die kombinieren das ja in ihren eigenen Events. Und das ist die Überleitung zu eurem Weingut. Was gibt es da für Events oder so? Habt ihr sowas am Hof, dass ihr was macht?
Also jetzt, was Frisches, Junges, ist das Pizza, Pfefferl und Beets. Das mache ich mit Sophie Romatka aus dem Dreisenal gemeinsam.
Jetzt mit Baby.
Genau. Ja. Genau, nächstes Jahr nachher ist wieder bei mir im Weinviertel. Ja. Und ja, da wird schon die kleine Maus mit dabei sein. Genau. Wir sind eben gemeinsam in Klosterneuburg gewesen, das ist meine beste Freundin. Und
liebe Grüße.
Genau. Wir waren eben auch gemeinsam in Kalifornien. Ja. Und da ist die Idee entstanden zu dem Event. Wir haben gesagt, wir wollen irgendwas machen gemeinsam. Und uns verbindet Pizza. Wir haben jede Woche in Klosterneuburg Pizza gegessen. Und Wein sowieso. Und eben Beats, Musik, ist halt auch, wir waren auch öfters fort. Und darum haben wir gesagt, ja, Pizza, Pfefferl und Beats. Pfefferl eben wegen einem grünen Veltliner, weil wir beide als Hauptfokus am Betrieb grüner Veltliner haben. Mhm. Und das ist halt zwischen den Weingärten eben mit Liegestühle, Palettencouch, ganz gemütlich. Wein, aber auch Weincocktails, Spritzer, Lichterketten und so. Also. Und Pizza eben vor Ort, neapolitanische Pizza wird vor Ort gemacht.
Habt ihr einen Pizzakoch dann? Ja.
Genau, vor Ort mit den Pizzaöfen.
Pizzabäcker.
Ja. Pizzabäcker.
Genau, ja, das ist ein Event, auf jeden Fall, wo auch die junge Zielgruppe sehr angesprochen wird, natürlich, aber auch ältere, muss man auch sagen. Also voll gemischt, fühlt sich jeder wohl.
Kann da jeder kommen oder meldet man sich da an oder wie geht das?
Mit Anmeldung, ja, ja. Genau. Also wir werden es, also ich kann es eh schon sagen, es ist am 31. Juli 2026, eben im Weinviertel Niederschleins bei uns. Und es, wir werden es, ich weiß nicht, ob wir es jetzt bald irgendwann dann ausschreiben werden, auf jeden Fall mit allen Anmeldungen, ja. Es ist auch relativ schnell immer vergriffen. Genau.
Und da kauft man einen Eintritt? Oder
genau,
wie geht das?
Genau, 33 Euro ist der Eintritt und da ist inklusive ein Willkommensgetränk, wo man sich einmal ganz was Cooles einfallen lassen und eben eine Pizza ist dabei und die Location mit der Musik.
Ja, das genau. Ja. Cool. Ja. Tolle Idee.
Ja. Ja, und vor allem, man muss ja vorplanen können. So Pizzateig, das muss ja alles...
Naja, eben. Ja, also,
da braucht man Anmeldung dazu.
Ich habe es schon mal so erlebt, dass die Pizza sehr, sehr schnell ausgegangen ist. Und dann hat es aber sonst nichts anderes gegeben. Und dann kriegst du den Teig halt dann da nicht irgendwo her.
Nein, den musst du vorbereiten. Ja. Vertrieb haben wir vorher gesprochen. Der Papa fährt nach Bayern, bringt den grünen Veltliner zu die, dass dort nicht nur Bier trinken, sondern auch Wein. Wie gestaltet sich der Vertrieb im Allgemeinen bei euch im Weingut? Online-Shop wahrscheinlich seit Corona ganz stark, aber sonst habt ihr Vertriebspartner, Gastronomiekunden oder wie funktioniert
das? Ja, also Online-Shop haben wir tatsächlich schon sehr, sehr lang, aber wird auch immer eigentlich mehr und gut angenommen. Ab Hofverkauf, regional, also wenn wir Supermarkt sprechen, dann immer regional, Hollerbrunn, also bezirksmäßig halt, Spar. Und sonst Gastronomie und eben auch ein großer Absatz ist auf jeden Fall Bayern und da auch vor allem die Gastronomie. Ja.
Wenn jemand eure Weine kosten möchte, meldet ihr da an und kommt bei euch vorbei? Oder gibt es so Zeiten, wo sowieso offen ist oder wie funktioniert das?
Ja, also uns ist sehr wichtig die Voranmeldung, weil wir halt nicht immer daheim sind. Man kann einen Klick haben natürlich, wenn wir da sind, aber grundsätzlich bitte um Voranmeldung, ja. Und da kann man es individuell ausmachen, wie man jetzt nur sich einen Wein mitnehmen, wie man Verkostung machen oder auch mit einer Jausen. Wir haben da so Pakete auf unserer Homepage mit verschiedenen Anzahl an Proben plus Jausen plus auch Führung, Betriebsführung kann man auch machen. Kann man sich alles ausmachen, muss man nur drüber reden.
Ja, cool.
Wie schaut es mit den Hummeln aus? Habt ihr da was? Also ein Insektenhotel oder irgend sowas? Da hat sich in die Richtung.
Nein, leider.
Ich habe Respekt vor Hummeln.
Also du hast Respekt vor Hummeln? Ich liebe Hummeln, ich finde das voll süß, ich streichel die immer.
Wirklich?
Beim Wandern, wenn so, das ist voll das lustige Tier, nämlich wenn die auf den Blumen drauf sind, die sind dann voll wie im Rausch und die bleiben sitzen, du kannst die wirklich streicheln.
Wirklich?
Die dann nichts.
Ja, du bist sehr tierlieb,
das ist mir schon aufgefallen. Ja, naja.
Wie ist dieser Modus bei der Prämierung der Weinkönigin? Wann steht das fest? Gibt es schon Nachfolger oder ist das noch nicht gewählt? Oder wie funktioniert das?
Es ist alle 2 Jahre die Wahl. Also ich bin seit Mai im letzten Jahr. Und es heißt also 2026, in ein paar Monaten, im Mai oder schon April vielleicht, ist schon die neue Wahl zur niederösterreichischen Weinkönigin. Ich bleibe aber noch weiterhin bis August österreichischer. Das ist immer ein bisschen zeitversetzt. Und ich gebe dann meine österreichische Krone an die burgenländische ab. Also das ist eben immer in Abwechslung.
Das finde ich eigentlich lustig, warum immer Burgenland und Niederösterreich, warum nicht die Steirer?
Ja, hm?
Also... Sind die zu wenig?
Sie sagen es immer so, weil es halt Burgenland und Niederösterreich die zwei größeren Weimar-Bundesländer sind. Ich glaube, dass da halt damals so das auch angefangen hat mit Weinkönigin vielleicht so.
Ja.
Und deswegen wechselt sich das da immer an. Das ist mein Wissensstand. Ja. Ja. Genau.
Das ist ja voll das nette Prozedere. Also ich war leider nicht live dabei, aber ich hab das ja super begleitet, sage ich jetzt einmal, auf Social Media. Mhm. Und wenn das dann, wenn die Königin quasi die Krone abgibt und dann dieses Blumenkränzchen oder die genau, andere, nachher, die
genau, was nicht,
zu der sagt.
Ja. Genau, nachher bei der Entkrönung sozusagen, ja. Wie jetzt die Hanna gehabt habe, wo ich die Krone übernommen habe, genau, haben wir jetzt eingeführt oder haben wir selbst eigentlich gesagt, war ja schön, wenn wir dann eben so einen Blumenkranz umhaben.
Ah, das war eine Idee, cool.
Genau, ja, ich glaube, das davor. Ja. Weiß jetzt gar nicht, aber so viel zu finden wir auch schon gehabt davor.
Ja.
Weiß gar nicht, wie lange das schon gemacht wird. Ja, also auch, falls da jemand zuhört, der Interesse hat. Es wird bald gestartet mit der Suche der neuen niederösterreichischen Weinkönigin.
Wo bewirbt man sie?
Beim Weimar Verband.
Mhm.
Genau, mit Lebenslauf und Motivationsschreiben. Und ich glaube, bei einem Bewerbungsvideo, wann das noch so ist.
Mhm.
Genau, und da gibt es eben eine Wahl, wo man dann Rede halten muss, Fragen beantworten, Wein verkosten und beschreiben.
Cool.
Und das Leben nach deiner Regentenzeit, ist da schon was in Planung?
So richtig eigentlich nicht. Also ich denke schon ab und zu, jetzt wo es wieder ein bisschen ruhiger wird, jetzt war immer stressige Zeit, die Weintaufen und jetzt komme ich mal ein bisschen runter und denke mir, ja, was mache ich dann eigentlich nächstes Jahr nach August? vielleicht ein bisschen so ins Ausland, es wird mir schon ein Ratzen um mich vorzugehen, muss ich sagen. So in Stein gemeißelt ist noch gar nichts, es sind nur mal so ein paar Gedanken, eventuell noch was in diese Richtung.
Und Wunschziel des Auslandseinsatzes?
Ja, vielleicht Südafrika würde mich schon interessieren. Ich meine, ich habe auch schon mal gesagt, Neuseeland ist zwar ganz wieder was anderes, aber gerade bin ich fast eher wieder bei Südafrika. Ja.
Warst du schon in Südafrika?
Nein.
Ich auch nicht.
Kommt oft vor, offensichtlich, dass das auch als Auslandspraktikum gewählt wird, aber ja.
Coole Sache auf jeden Fall.
Ich bin mit der österreichischen Wein einmal sehr zufrieden,
ja,
muss ich sagen. Mir sollte mich einmal da ein bisschen beschäftigen damit. Ich tue mir auch in Italien sehr schwer. Weil
mit den Regionen meinst du oder mit den Weinen?
Mit den Weinen, weil es einfach auch Vielfalt ist. Also ich lasse mich meistens dann im Restaurant halt beraten und dann schmeckt er mir eh, weil der das eh gut auswählt, aber ja, das ist so viel, dass ich mir da nicht, und will mir eigentlich dann gar nicht so festlegen. Da gibt es noch genug in Österreich zu kosten.
Das ist ja wenn das jemand gut kann. Und
ja,
war ja so ein Ziel, ne, dass man sagt, das ist jemand, der da die hoffentlich dann auch die regionalen Weine empfiehlt und dann nicht jetzt dann mit der Weinkarte daherkommt und da dann in Österreich dann eher zuerst einmal mit den Franzosen, sondern wenn der halt sagt, das sind die und die österreichischen Weine, wenn er dann was anderes will, dann kannst du mir was anderes anbieten, sofern du es hast. Aber grundsätzlich ist ja Regionalität super, auch im Ausland. Wenn wir bei der Regionalität sind, wo siehst du Ziele, Herausforderungen für den österreichischen Wein, Chancen? Kannst du das so, darfst du das so sagen?
Ja, also natürlich ist gerade das Thema mit Weinkonsum und auch vor allem mal bei Rotwein halt und so. Aber ja, ich glaube, das ist auch wieder von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Kommt drauf an, wo man den Fokus hat, eher auf Export oder eher Privatkunden. Ich glaube, das ist dann auch, ist man größer oder kleiner Familienbetrieb. Ich glaube, das kommt dann auch immer auf das drauf an. Ja, also und ich glaube, also wenn man jetzt ans Klima oder so denkt, ich glaube, wir können uns da als Winzerinnen und Winzer sehr gut anpassen und da mit den Herausforderungen umgehen. Aber ist halt ein bisschen leichter wieder und dann ist es wieder ein Jahr, was ein bisschen schwieriger ist, aber ich glaube, da versucht einfach jeder immer eben, sich da einfach irgendwie sich mitzudrehen mit der Natur.
Dran zu bleiben.
Ja. Mhm. Genau.
Ich glaube, das ist auf das arbeitet schon jeder hin. Ich glaube, die interessante Seite ist einfach, dass man hellhörig bleibt, was gibt es für Rebsorten, was kann man in die Richtung machen. Die Steirer haben sehr oft das Thema Piwi dabei gehabt und ich glaube, dass halt einfach interessant bleibt und man muss am Ball bleiben. So wie in jedem Beruf, glaube ich, auch, ist das halt auch, und das ist halt auch ein sehr kreativer Beruf, wenn man das in Betracht zieht.
Ich finde es jetzt in diese Rotweinrichtung, das wird natürlich, wenn jetzt ein Rotweinwinzer zuhört, das natürlich nicht hören, weil alles, was verkauft ist, ist natürlich der beste Wein, weil du halt gleich mal das Einkommen hast. Aber wenn sich das so ein bisschen ändert, dass man sagt, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger mit dem Verkaufen, kommen wir vielleicht in die Chance, dass wir zu gereiften Weinen eher quasi den Zugang haben und da zu den gereiften Weinen kommen und dann vielleicht die Weine 2 oder 3 Jahre oder so alt sind oder vielleicht noch älter und dann kannst du für das aber dann auch mehr Geld verlangen vielleicht. Mhm. Ja? Also, dass das in so eine Richtung dann geht. Ich meine, das kann man sich das nicht alles aufheben, aber ich sehe dem positiv entgegen und freue mich auf die gereiften Rotweine.
Ja, und ich glaube, es ist auch weiterhin wichtig, dass die Persönlichkeiten dahinter greifbar sind. Hm. Es macht viel mehr Spaß, wenn man die Menschen dahinter kennt und nicht nur einfach die Marke. Und dann kann der Mensch, hat dann die Chance, dass er seine Weine auch erklärt und dann mit so Veranstaltungen, wie wir es besprochen haben, passen dann die Rahmenbedingungen an und dann, glaube ich, sehe ich da eigentlich ganz positiv in die Zukunft. Eine Rubrik, die bei uns eine Konstante ist, ist das kleine Verhör zum Schluss, das macht die Korne immer.
Ich bin gespannt. Das ist nur, wenn ich so neugierig bin. Aber ja, ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ich weiß nicht, ob man es jetzt so als also es ist jetzt keine Hauptspeise oder so, oder ein Essen, was man jetzt sagt. Aber was man da auf jeden Fall gleich hat, ist so Marshmallows oder Zuckerwatte, das mag ich gar nicht. Okay. Oder, also das ist jetzt schon länger her, dass ich das probiert habe, aber wie ich es probiert habe, also diese Konsistenz von den Sachen und dieses einfach nur Zucker, nur süß, das ist gar nicht meins.
Ich kann nicht beipflichten.
Ja, also ich mag auch das Schwammige nicht, aber ich habe herausgefunden, eigentlich durch einen Zufall, das ist ganz blöd jetzt eigentlich, aber wir waren in einem Eisgeschäft, meine Tochter hat sich so eine Kinderportion Eis bestellt und hat dazu gekriegt eine Kerze und Marshmallows und einen Spieß. Und die haben dann, die hat dann das Marshmallow auf der Kerze quasi gebraten, sagen wir es mal so. Mhm. Und das ist ganz anders. Das ist so lustig. Ich kann das nämlich nicht essen, wenn das quasi so wie so aus der Verpackung ist. Weil dann hat es diesen Styropor-Kaugummi, ich weiß nicht, quatschigen Sachen. Und wenn du das aber über dem Feuer hast, das bleibt natürlich immer noch so pixiert. Aber es kriegt eine so eine zarte Konsistenz und die schmeckt dann ganz anders. Okay. Also gebraten,
das taucht man dann ins Eis ein, oder?
Ja, oder ist das halt so? Mhm. Ja, aber das, ich glaube, es kommt aber aus Amerika, ne? Da dann sie ja so wie Stockbrot grillen, dann die und die Marshmallows auf dem Feuer und so. Das schmeckt ganz anders, das ist wie ein anderes Essen. Mhm. Es ist zwar immer noch süß, aber es schmeckt trotzdem dadurch, dass die Konsistenz nicht mehr dieses Schaumgummi-Ding hat.
Aber ich würde da nicht den Eisverlund da jetzt da irgendwie kritisieren, aber ist nicht über einer Kerze, da ist das Paraffin und das mit dem Wachs und so. Ich meine, ich will jetzt nicht der Gesundheitsapostel sein, aber...
Man kann ja alles zu Gift machen, ne?
Ja, genau. Okay, bin schon ruhig.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Gibt natürlich immer viele schöne Momente, aber auf jeden Fall, wo ich mich noch erinnern kann, als wir erfahren haben, dass wir Salonsieger sind. Es war ganz spannend, wie wir das erfahren haben, weil ich war da gerade in Kalifornien und waren wir gerade auf Roadtrip und dann hat mir der Papa ein Foto geschickt von unserer Flasche mit dem Piccolo oben, wo eben ja so Sieger so auf seitlich steht und ich habe das am Anfang gar nicht gesehen. Ich habe nur gedacht, Salon, und irgendwie ist es generell, hat auch der Papa nicht gewusst, dass wir Salonsieger sind. Er hat irgendwie die Piccolo-Rolle heimgeschickt gekriegt und irgendwie, entweder wir haben es einfach irgendwie nicht mitgekriegt, ich weiß nicht. Wir haben so nicht so 100% gewusst, dass wir das sind. Und dann haben wir nur diese Pickel haben gekriegt und gedacht, okay, sind wir jetzt Salonsieger? Ist da ein Fehler unterlaufen?
Cool.
Das war ein sehr, sehr schöner Moment, ja.
Und eine coole Erinnerung.
Ja.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Als war während meiner Weinköniginnenzeit, also noch nicht allzu lange her, als ich bei einer Veranstaltung, aber das habe ich noch gar nicht wirklich oft geredet, muss ich sagen, aber jetzt ist eine Möglichkeit.
Jetzt passt.
Als ich ein Blackout gehabt habe auf der Bühne, Im Moment natürlich schrecklich. Da glaubt man, man will weg und heim und nie wieder raus.
Loch gehe auf und lass mich verschwinden.
Genau, ja, da glaubt man, die Welt geht jetzt unter. Aber ja, im Nachhinein gesehen sind das Situationen, was einen noch einfach stärker machen und wo man natürlich auch daraus lernt.
Ja, genau. Und das ist an jedem von uns schon passiert.
Genau, was eh menschlich ist, aber im Moment glaubt man halt, ja, alles ist vorbei.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Ist halt jetzt sehr, ja, klassische Antwort, aber es ist der grüne Veltliner.
Okay. Ja. Mein perfektes Katerfrühstück?
Eierspeis oder Gericht mit Ei.
Die Weinviertler sind beim Ei.
Also wirklich?
Ja. Ja. Das führt überhaupt.
Steirer. Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Sehr gerne eigentlich mit mein Opa, der ist schon verstorben, aber ich habe mit dem eigentlich nie, das habe ich jetzt in der Zeit einmal gedacht, ich habe mit dem nie wirklich einen Wein gemeinsam getrunken, weil ich immer zu jung war. Mhm. Und er war dann auch eine Zeit lang ein bisschen krank und dann erst jetzt war halt so der gute Moment und machen wir denke immer, was würde ich sagen, wenn er jetzt wüsste, dass ich eine Weinkönigin wäre und so. Mhm. Also eigentlich, das war halt ganz schön.
Sehr schön.
Ich mag auch mit der Oma einen Wein trinken. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Da war ich nicht selber Gast im Restaurant, sondern ich habe einmal nämlich Praktikum gemacht im Service in einem Hotel in der Flachau, weil ich mal ein bisschen woanders hinschnuppern wollte. Und habe ja, eben ein paar Getränke auf meinem Tablett gehabt und habe dann halt irgendwann die Balance, also ja, war nicht mehr so da. Und dann habe ich jemanden ja ein Bier über ihn geleert. Ja, ich weiß gar nicht mehr so 100%, wie die Reaktion war, aber ich glaube, es war nicht so schlimm. Ich glaube, für mich war es einfach wieder schlimm.
Christoph kennt sich da gut aus mit Sachen, die ihm entleert werden.
Ja, mir ist das in New York passiert.
Und da mit Eis.
Nein, das war ein Mojito, ein halber Liter, aber weil da bestellst halt noch ein halber Liter und das war der erste Tag des Urlaubes oder der zweite Tag und die Jacke war komplett erledigt und das Restaurant, da sind der Manager und alle zusammengelaufen und ich habe dann das Geld für eine neue Jacke gekriegt und wir sind alle aufs Essen und aufs Trinken eingeladen gewesen. Also in Amerika ist das passiert da halt offensichtlich, da rennen alle zusammen, ja. Da haben sie Angst vor dem Verklagen oder so. Ja, aber war nicht angenehm nachher mit der nassen Jacke.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Das Nutella-Löffeln.
Kommt auch öfters vor, offensichtlich, ja.
Ich habe auch jetzt mittlerweile fast ganz oft ans Ei stecken.
Nutella? Wirklich? Ja. Hast du das heute auch mit, oder?
Ich muss dann schauen, aber die Taschen jetzt im Auto
aber lassen. Nicht aber nicht ein Glasl, oder?
Nämlich, nein, die, was beim Frühstücksbuffet gibt, also, diese kleinen
Backen. Ja, die geben wir nicht aus.
Ja. Wir haben nicht, Gott sei Dank, nicht so oft eins daheim. Mhm. Also nur, wenn wir vielleicht ein Nutella-Schnitten so machen, dass man noch eins stehen hat und dann geht man vorbei und denkt sich, war schon gut. Aber so richtig, dass ich mir jetzt ans Kauf eigentlich nicht. Also wirklich nur, wenn eins da ist.
Ja.
Weil wenn es da war, halt öfters, dann war es das auch Gefahr.
Wir haben, also wenn, dann hätten wir, glaube ich, an uns daheim wegen unserer Tochter, dass die das jetzt isst. Da mag ich es daheim, interessiert es mich lustigerweise gar nicht. Aber wenn wir irgendwo hinkommen und es gibt Nutella und es steht beim Buffet, steht das Nutella, vielleicht liegt es an diesen kleinen Packungen, ich weiß es nicht. Aber da ist sie jedes Mal eins. Und wenn es sich beim Frühstück nicht ausgeht, nehme ich sie mit und isst dann später.
Aber das mit den kleinen Packungen, das ärgert mich extrem, weil da kriegst du nie alles ganz aus.
Das schlägt so aus. Okay. Ja. Ich bin voll grausig. Ich mag es gar nicht, wenn jemand Joghurt Becherdeckel anschlägt, da kraust man voll, aber ich selber schlägt das Nutella-Backel aus. Also das ist wahrscheinlich für den anderen genauso grausig, aber naja.
Ein gutes Alibi war früher beim Nutella, dass die Glaseln aufheben musst kennen. Da haben wir die Getränkeglaseln gegeben und haben gesagt, nein, glaube ich, ein Glasl. Aber es gibt nicht mehr so schöne Glaseln. Früher hat es höhere Glaseln gegeben und hat man natürlich alle Formen braucht und so und das war ein gutes Alibi.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Also wir legen jetzt auf jeden Fall von dem Laurus Sterne einiges weg. Ah, da haben wir 3 Liter Flaschen abgefüllt. Und ich denke, in 10 Jahren könnte man den gut vorstellen zum Trinken noch an, um auf die Zeit zurückzuschauen.
Ich glaube, dass der gut passt.
Ja.
Den Langstreckenläufer. Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Ja, vielleicht auch ein gereifter, den was wir weggelegt haben. Vielleicht der Big Flight, Grüner Veltliner. Vielleicht einer von den ersten Jahren, also wo wir jetzt angefangen haben, oder vielleicht der 21er, jetzt da, wenn wir den weglegen, Grüner Veltliner.
Ja, ist ja in weiter Ferne, das kann man genau. Ja. So einen jungen Menschen kann man das ja nicht fragen, oder? Aber ja, ist auf jeden Fall schön, um dann zurückzublicken und zufrieden das letzte Glas zu heben.
Genau.
Liebe Laura, wir werden den Wein in den Shownotes verlinken und einen Online-Shop sowieso. Und wir dürfen uns bedanken, dass du in dieser stressigen Zeit gefunden hast, mit uns ein Gespräch zu führen.
Wir entlassen dich jetzt. Wohin?
Sehr gerne.
Wo du fährst jetzt irgendwo hin?
Genau, wir machen Weihnachtswünsche. Jetzt ist es Zeit, eben Weihnachtswünsche überbringen an Politik, Wirtschaft, so. Über das Jahr Revue passieren lassen.
Laura sozusagen. Stern ist ein Weihnachtsengel auch jetzt.
Ja, wir haben hoffentlich dich nicht so lange aufgehalten. Es hat sich jetzt da eigentlich, glaube ich, ganz gut alles ergeben. Was danke gut. Für das Gespräch und Prost.
Danke, bitte. Sehr Prost. Gerne, danke.
Prost. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.